Wo ist denn der Jerome? Wir müssen endlich mal wieder einen Podcast aufzeichnen.
Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Jerome Brunel. Ich bin gerade busy, busy. Sprecht mir einfach nach dem Pfeifton aufs Band. Bussi!
Hey Jerome, du alte Socke, wo bist du? Wir müssen endlich mal wieder einen Podcast aufzeichnen. Hier stehen tausende Fans. Und wollen endlich mal wieder was auf die Ohren. Oh, boah, Jerome, du Horst.
Hey.
Jerome? Na, geh ich ihn jetzt suchen. Jerome, wo bist du denn? Jerome, wo bist du denn? Jerome, bist du hier? Oh, es ist kalt. Jerome! Oh, ich hätte mir vielleicht ein Jäckchen mitnehmen sollen. Jerome! Oh, ist das nass. Jerome! Oh, Jerome! Bist du wieder auf Kreuzfahrt? Jerome! Boah, der Tretbootverleiher hat gesagt, ich könnte mit dem Boot hier rausfahren. Jerome! Oh, Mann! Boah, ist das windig. Jerome, bist du hier unten? Jerome!
Hier!
Jerome, da bist du ja!
Jana!
Jerome!
Podcast!
Electrify, der Podcast.
Mit Jana Höfner.
Und Jerome Brunel, beide wieder zusammen in Horb am Neckar.
Ja, und heute nicht in unserem normalen kleinen Podcast-Studiolein, sondern auf der Terrasse.
Ich komme ein bisschen vor wie Peter Lustig bei Löwenzahn, so schön ja. Auf der Terrasse, irgendwie im Freien.
Wir wollten eigentlich früher anfangen, dann hat links jemand Rasen gemäht, dann hat rechts jemand Rasen gemäht und dann wurden die Büsche noch gestutzt. Und das macht halt ein bisschen Krach und deswegen sind wir ein bisschen später dran. Das ist auch der Grund, warum wir uns diese vielen Wochen nicht gemeldet haben.
Genau, und es hat ja eine Weile gedauert, bis ich dich gefunden habe.
Ja.
Ich musste dich ja suchen über Berge und Täler, über die stürmische See. Und fand dich dann in einer dunklen Höhle.
Warum haben wir uns eigentlich so lange nicht gemeldet?
Bei mir lag es nicht. Also,
ich war 2 Wochen im Urlaub.
Ja.
In Italien.
Ja, wir haben uns aber ein bisschen länger als 2 Wochen nicht gemeldet.
Ja.
Das waren jetzt eher so.
Nein, vor den Ferien hatte ich noch Europawahlkampf. Da hatte ich einfach so wahnsinnig viel
Termine. Pfingstferien. In Baden-Württemberg gibt es Pfingstferien.
Ja, gibt es hier nicht überall. Nee, nein. Ne? Na gut, trinken wir erstmal was. Gut, da sind wir also wieder. Und wir haben einen bunten Strauß schöner Melodien mitgebracht, viele schöne Themen. Unter anderem haben wir in dieser Folge eine Showpraktikantin, die haben wir wohin geschickt, Jana?
Ja, das ist schon sehr lange her. Die haben wir an die Ostsee geschickt, um ein Interview mitzubringen. Ich hoffe, dass,
na gut, sie ist halt nicht besonders gut, aber wir hatten jetzt halt niemand anderen außer unsere Showpraktikantin.
Genau.
Die haben wir also geschickt.
Dafür hat sie es für umgemacht.
Genau. Wäre noch schöner. Und dann die Neuronozoe müssen wir ein bisschen besprechen. Wir sprechen über die Zulassungszahlen. Worüber sprechen wir denn noch?
Was ist mit deinem Dach?
Genau, mit meinem Dach ist auch was. Da kommt jetzt eine Solaranlage drauf. Nichts Weltbewegendes, aber kann ich auch noch kurz erzählen.
Aber ich würde sagen, wir geben erstmal direkt nach Ueckermünde. Nach Ueckermünde.
Also, dann schalten wir mal nach Ueckermünde zu unserer Showpraktikantin. Sie heißt Jana H.
Jana H., genau. Sie möchte gerne unerkannt bleiben.
Ja, vielen Dank, ihr beiden. Ich bin in Ueckermünde. In Mecklenburg-Vorpommern.
Genau, Mecklenburg-Vorpommern ist jetzt der Vorpommern-Teil, wo du dich hier befindest. Und Ueckermünde ist seit, ich glaube, seit 4 oder 5 Jahren mittlerweile auch Seebad. Ja. Siehst ja, wenn du hier aus dem Fenster guckst, hat ein bisschen was mit See zu tun, ne?
Genau, also wenn man hier aus dem Fenster schaut, schaut man aufs Stettiner Haff. Die Sonne scheint und jetzt fragen sich wahrscheinlich alle, was mache ich denn hier?
Jana, keine Ahnung.
Ich mache Urlaub. Was man im Urlaub so macht, man zeichnet einen Podcast auf. Bei mir ist Dirk Klein vom Hafffuß. Was ist deine Funktion hier?
Ja, ich bin in meinem Management des Hauses tätig, schon seit mittlerweile 10 Jahren. Sitze hier mit der Geschäftsführung ganz eng zusammen in einem kleinen Büro und macht eigentlich Spaß. Ich habe, meine Aufgabe ist es, die Anlage mitzuentwickeln, zu gucken, in welche Richtung das in die nächsten Jahre geht, und habe auch viel natürlich mit Digitalisierung, mit Technik im Haus und so weiter zu tun.
Du sagst so schön das Stichwort, wir machen jetzt nicht einen Reisepodcast und stellen die schönsten Hotels Deutschlands vor, obwohl es ein sehr schönes Hotel.
Danke.
Aber es ist auch ein besonderes Hotel, weil ihr nämlich hier die Energiewende ziemlich vorlebt und zeigt, wie man vielleicht in Zukunft mit Strom und Wärme sich versorgen kann.
Genau, also ich weiß nicht, bin sehr viel unterwegs im Land, also ja auch ganz gut vernetzt. Ich habe bis jetzt noch nicht davon gehört, dass ein Hotel komplett stromautark ist hier in Deutschland. Also das bedeutet, dass sie sich wirklich vom Netz getrennt haben. Wir haben keinen Zähler mehr. Wir sind so eine sogenannte kleine Insel neben der Insel und sorgen für alles selbst, was Energie angeht hier in unserem Haus. Und das spielt natürlich oder war die Elektromobilität natürlich ein ganz großes Thema. Und wir haben gedacht, wenn wir da uns für die Zukunft aufstellen, was ein bisschen ja meine Aufgabe war, die Richtung mal zu markieren, dann müssen wir irgendwo Strom herbekommen und den zuverlässig und den natürlich auch in einer Leistung, die man dann irgendwie braucht, um so ein paar Autos zu laden, nicht, Jana?
Ja, das heißt, wenn die Sonne scheint, dann gibt es was zu essen, und wenn die Sonne nicht scheint, gibt es nichts zu essen und kein Fernsehen.
nee, das sind ja eigentlich genau die Probleme, die man normalerweise hat. Ja, also vielleicht muss man das ganz kurz erklären. Ich kenne ja auch mittlerweile viele Elektrofahrer, die unterwegs sind, die zum Hotel fahren, schnell den Stecker reinstecken, sich freuen, dass sie Strom kriegen, aber eigentlich nicht richtig wissen, was dahinter hängt, ne? Und mal so ein kleines Beispiel: Wir hatten, bevor wir autark waren, ja, einen Leistungsanschluss, der hatte so eine Leistungsspitze so von 95, 100 kW. Und wenn man Pech hat, macht man seine Leistungsspitze in so einem Hotel Anfang Januar, Silvester, ne? Die schlafen alle lange, wird nochmal schön gebruncht und gefrühstückt und danach nochmal toll gegessen, die Küche hat zu tun, Sauna wird genutzt und die Elektrofahrer wollen dann ihre Autos für den nächsten Tag für die Heimreise aufladen und dann kommen auf den Verbrauch, den man sowieso hat, nochmal so ein 22 kW mit einer Zoe oder was weiß ich dazu. Und wenn du diese 22 kW auf deine normale Spitze, auf deine 95, 100 kW, die du sonst hast, raufrechnest, dann kosten dich diese 22 kW Lastspitze für das Jahr 1600 Euro.
Das wäre eine sehr teure Batterieladung.
Richtig.
Wie viele Zimmer habt ihr hier?
Wir haben 76 Zimmer.
76 Zimmer, sind Doppelzimmer, Apartments und Studios.
Richtig.
Das heißt, das sind dann auch so kleine Wohneinheiten.
Ja.
Da sind die 100 kW wahrscheinlich schnell erreicht, wenn morgen sich alle 5 Leute die Haare föhnen.
Ja, das richtig.
100 kW.
Ja, es gibt zwar, klar, man kann mal Lasten abwerfen, ne? Aber die Frage ist immer, Lastenabwurf heißt ja, ich kann irgendeine Dienstleistung nicht durchführen. Ne? Und was will ich jetzt, kann ich denn nicht kochen? Geht nicht. Ne? Kann ich nicht in eine Sauna gehen? Ja, geht auch nicht so richtig. Ne? Und wenn dann keine Sonne scheint, möchtest du trotzdem nächsten Tag nach Hause fahren und möchtest auch dein Auto laden. Ne? Also irgendwo, man hat eigentlich nicht so viele Möglichkeiten, einfach zu sagen, das geht nicht. Ne? Und wenn wir mal ein bisschen drüber nachdenken, wie sich diese ganze Sache entwickelt. Wir haben mittlerweile 3, 4 eigene Autos. Wir möchten E-Mobilität auch als Service für den Gast anbieten. Ja, klar, so ein E-Bike braucht nicht viel, aber bei einem Elektroroller kommt schon ein bisschen mehr mit dazu. Und dann kommen vielleicht auch die ersten und zwei Elektroautos, die dann vermietet werden. Die müssen auch geladen werden. Der Hausmeister braucht sein Elektroauto und dann kommen noch die Gäste mit dazu. Und ich weiß nicht, in eurem letzten Podcast, wenn ich das mal so sage, war der Mario Herger, glaube ich, da gewesen. Ja. Der hat das mal so ein bisschen ganz nett betrachtet. Wir haben jetzt maximal 2 Gäste gleichzeitig gehabt. Skalieren wir es auf 18 Monate, ne? Diese typische Verdopplung. Dann sind es im nächsten Jahr 4 und im Jahr drauf sind es 8. Dann hast du 8 Fahrzeuge plus deine eigenen. Dann hast du hier 12 Fahrzeuge zu laden. Wo soll die Leistung herkommen?
Du hast mich ja gestern ein bisschen rumgeführt über die Anlage, hast mir auch ein bisschen was gezeigt. Also ist nicht so, also ich konnte heute Nacht mein Laptop noch aufladen und das Auto hat heute auch heute Nacht geladen, ohne Probleme, das Licht ging auch. Wie überbrückt ihr die Zeit, wenn die Sonne nicht scheint?
Ja, zum einen haben wir einen 500 Kilowattstunden Akku. Ja, der bietet in etwa die Kapazität, sagen wir, einen Tag lang sich auch ohne Stromerzeuger versorgen zu können. Kann an manchen Tagen relativ knapp werden. Also wir haben einen Schnitt so zwischen, sagen wir mal, 400 bis 700 Kilowattstunden Verbrauch. Jetzt kommt der neue Spa-Bereich dazu, dann wird es wieder ein bisschen mehr.
So viel brauche ich im Jahr.
Ja, ja. Und und wir haben logischerweise die Photovoltaik, ne, die den Akku auflädt, wenn es gut läuft. Wenn es nicht so gut läuft mit der Sonne, also hauptsächlich Vor- und Nachsaison und natürlich im Winter, haben wir ein Holzkraft-BRKW, was mit Hackschnitzeln praktisch Strom und Wärme mittels Vergasung produziert. Der macht so 22 kW die Stunde, sind am Tag auch 500 Kilowattstunden plus ein bisschen Photovoltaik, was ja eigentlich immer läuft, hat man eigentlich so seinen Tagesbedarf. Und als redundantes System haben wir noch ein paar, ja, wir kennen die unter Dachse, ne, so eine Senatec-Gas-BRKWs, vier Stück, 5,5 kW elektrisch, also die nochmal so ein redundantes System zu dem Holzkraft-BRKW sind, wo man, wenn da mal ein Service dran ist oder wenn man halt mal wirklich Dunkelflaute hat, wie es ja so schön heißt, ja, dann schmeißt man die einfach mit dazu an, dann hat man auch die Leistung. Und das ist ja, das verstehe ich immer nicht, ja, alle reden sie über Energiewende, das ist eigentlich genau das, wovon alle sagen, ja, so kann es sein, die Sonne und Wind produzieren den Strom und wenn du halt mal ein Problem hast, dann wirf doch so ein Shit-Gas-BRKW an. Und genau das machen wir. Und Gas-BRKW läuft bei uns sehr, sehr selten. Ja, also ich sag mal, wenn es denn 5 Stunden im Monat sind, dann ist das viel. Ne? Die laufen eigentlich nur, damit sie nicht einrosten.
Jetzt ist ja heute ein recht schöner Tag. Die Sonne scheint, es zieht ein bisschen. Im Schatten ist es dann doch noch ein bisschen kühl. Und im Winter sind ja auch Gäste da und die wollen ja dann nicht die ganze Zeit mit der Heizdecke da sitzen. Blockheizkraftwerk, das heißt, es produziert nicht nur Strom, sondern auch Wärme. Und die Wärme reicht dann, um die Zimmer zu versorgen und die verschiedenen mehreren Häuser habt ihr hier.
Nee, die reicht nicht ganz. Also wir haben, wir machen im Winter haben wir noch eine Hackschnitzelheizung, die mit demselben Holzhackschnitzel dann halt nur Wärme erzeugt, die dann, wenn es eng wird, mit dazu heizt. Und im Sommer, so wie jetzt, läuft gerade wieder die Wärmepumpe. Da haben wir zurzeit einen Betrieb, die macht 150 kW thermisch. Und die, ja, wir haben jetzt relativ viel Überproduktion an Sonne. Die ist eigentlich dafür gedacht, zu den Zeitpunkten dann wirklich Sonne, also Power to Heat, das vernünftig und auch effektiv umzusetzen. Ja.
Ihr könnt 500 Kilowattstunden Strom speichern. Das ist ja, also mal so zum Vergleich, das sind 5 Tesla 100 Kilowattstunden Akkus, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Ja. So eine Powerwall hat, glaube ich, 17 Kilowattstunden oder 12 Kilowattstunden. Ist auch entsprechend groß, das ist so ein Überseecontainer, so ein 40-Fuß-Container. Ja. Und ist auch noch Platz für eine zweite 500 Kilowattstunden Batterie, habe ich gesehen.
Das ist unser Ziel, ja.
Auf der einen Hälfte ist die Batterie, auf der anderen Seite ist die Steuerung und die Wechselrichter, die auch 500 kW leisten.
Wir haben 400 kW, 400 also 4 Stück 100 kW. Hm?
Also das heißt, der Strom sollte eigentlich nicht ausgehen. Und das ist ein bisschen was Besonderes, dieser Container. Das ist ja jetzt nicht irgendwie Marke Eigenbau, sondern kannst du ein bisschen was zu der Geschichte erzählen von dem Container?
Ja, es gibt ja verschiedene Hersteller. Also als wir uns vor so 2-3 Jahren mit dem Thema beschäftigt haben, eigentlich schon fast 3 Jahre her, gab es eigentlich noch gar keine Lösung, ja. Dann gab es Lösungen von, darf man ja eigentlich Firmen nennen? Oder so?
Ja, Firmen darf
ganz
man
normal, nennen.
Ne? Also, ja.
Dann gab's,
ganz viele.
Dann Firmen gibt es ganz viele, genau. Ne? Dann, wie zum Beispiel Tesla. Ja. Ja, wo muss ich einwerfen? Weiß ich nicht. wie zum Beispiel Finicon oder Tesvolt, ne? Die so, sag mal, die etablierten sind eigentlich bei den Akkus größerer Dimensionen. Und da wir aber wussten, dass wir ein Produkt brauchen, wo man auch mal schnellen Zugriff auf den Programmierer haben möchte, ja, der nicht unbedingt dann irgendwo in China sitzt, war uns eigentlich wichtig, dass wir möglichst jemanden finden, der vor Ort an dem Batteriemanagementsystem halt mal ein bisschen rumbasteln kann und das vielleicht auf unsere Bedürfnisse abstimmen kann und, und. Dann war das noch das Problem zum Beispiel bei den Wechselrichtern. SMA hat, glaube ich, bis zum heutigen Tag noch keine inselfähigen Wechselrichter, die in größeren Leistungsstufen arbeiten.
Ja, das ist ja das Problem. Die brauchen oft eine externe Stromversorgung. Das heißt,
richtig, genau,
selbst wenn der Strom ausfällt, ist man mit seiner Batterie
genau, ne,
und dann stromlos. So.
Und ja, die wollten uns dann, ich glaube, die haben die Sunny Islands von denen, die haben, glaube ich, weiß ich nicht, 6 kW oder so, die wollten uns da 40 von den Dingern dann an der Wand backen oder so. Das war natürlich nichts. Ne? Finicon, gut, die haben ein bisschen anderes Batteriesystem. Ja, war auch recht schwierig, auch die Kommunikation am Anfang recht schwierig. Und dann haben wir im vergangenen Jahr erst auf der Speichermesse in Düsseldorf einen Hersteller gefunden. Und der es uns dann eigentlich angetan hat und genau das geliefert hat, was wir wollten. Ja, der hat irgendwie einen Container, wo ich auf der einen, wo ich für die Kühlung sorge, wo ich für das Wohlergehen der Batterien, kennen wir ja alle, ist wichtig, ne? Für das Wohlergehen der Batterien sorge, wo ein geschlossenes System existiert, was ja irgendwo über See in halt Schwellenländern, die halt keinen Strom haben, einfach abgeworfen wird. Und da haben wir uns gedacht, na gut, die können da nicht jeden Tag einen Techniker hinstecken, das muss schon irgendwie funktionieren. Und genauso ist das auch. Ja. Sitzen in Berlin und ja, haben eine ganz gute Kommunikation. Die freuen sich natürlich, dass sie endlich mal einen Batteriecontainer auch in der, im näheren Umfeld platzieren konnten, so dass die mit dem Wechselrichterhersteller zusammen, das ist Maschinenfabrik Rheinhausen, eigentlich auch relativ viel mit uns testen und uns dabei auch helfen, da voranzukommen, ja, um noch mehr Sicherheit, sag ich mal, in dem System haben. Ne? Also wir haben zurzeit sogar so ein redundantes Wechselrichtersystem. Das heißt, wir haben eigentlich Militärsicherheit.
Okay. Wie lange ist es jetzt her, dass ihr die Leitung gekappt habt?
Das war im Mai vergangenen Jahres. Ne? Also schon dreiviertel Jahr her jetzt.
Ja, und seitdem wie viele Ausfälle oder?
Bewusste Ausfälle gar keine. Ne? Nee, unbewusste Ausfälle gar keine. Wir mussten noch 2-3 Mal halt ein paar Updates fahren. Das haben wir natürlich dann zu einer Zeit gemacht, wo es nicht auffällt. Und gut, dauert dann halt 5 Minuten. Ne, aber es gibt halt gewisse Dinge, wenn man halt sich weiterentwickeln will. Wir kennen es, wenn du in deinem Auto halt ein Update fährst, dann kannst du halt auch nicht mitfahren. Das ist hier genauso. Das ist halt die Geschichte, muss man sich vorher bewusst sein. Okay, man hat keinen alternativen Netzanschluss mehr. Muss man sich eine Zeit aussuchen, wo es passt und dann einfach mal sagen, okay, wir wissen, jetzt ist 5 Minuten dunkel. Also macht man es möglichst nicht in der Nacht, sondern zu einer Zeit, wo es keinen weiter stört. Und dann wird es ein Update draufgespielt und dann läuft 5 Minuten später wieder alles. Ne? Also das hatten wir jetzt 2-3 Mal gehabt in dem Zeitraum, seitdem die Batterie hier steht. Und sind jetzt natürlich an dem Punkt, wo wir mit dem System extrem zufrieden sind. Ne?
Jetzt hat das natürlich einen Vorteil, wenn ihr vom Netz abgekoppelt seid, weil ihr müsst ja die Netzanschlussgebühr nicht mehr bezahlen, die ja sehr teuer ist, wenn man hohe Leistungen anfordert. Du hast ja gerade gesagt, diese 22 kW über die Spitze sind dann mal 1600 Euro. Aber ihr könnt auf der anderen Seite ja auch keinen Strom mehr verkaufen ins Netz.
Genau.
Was ist, wenn die Batterie voll ist und die Sonne weiter scheint?
Dann suchen wir ständig nach Möglichkeiten, den Strom sinnvoll einzusetzen. Ja, also deswegen natürlich auch die Autos mit den relativ großen Batterien. Ja, wir haben ja zurzeit an den Autos, ja, allein mit den Tesla-Modellen ja fast 260, 270 Kilowattstunden Speicherkapazität. Wir fahren die Fahrzeuge, wenn wir jetzt wissen, wir haben keine großen Touren, natürlich auch mal nur mal in einem Level von, was weiß ich, 15-40% oder so, damit wir immer genügend Restspeicherkapazität haben, um den Überschuss dort reinzupacken, wenn es mal notwendig sein sollte. Und wir haben eine eigene Wäscherei hier im Haus. Ja, wir mangeln die Wäsche selber und wir haben unseren Wäschevorrat ja, ein bisschen vergrößert, sodass wir da ein größeres Fenster haben und dann auch eigentlich immer mit den Mitarbeitern zusammen agieren können und die wissen, okay, da unten gemangelt, gemaschen wird dann, wenn halt Überkapazität an Strom dann ist. Ne? Und notfalls wird einfach mal die Sauna ein bisschen früher angemacht und dann musst du eben früher in die Sauna gehen.
Aber unterm Strich habt ihr jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass ihr eine Komforteinbuße habt oder dass der Gast das mitbekommt?
Also der Gast bekommt es nicht mit, definitiv nicht. Für uns ist natürlich jetzt, wir haben natürlich eine komplette Steuerung, eine komplette Virtualisierung für alles, aber wir haben ja noch keine künstliche Intelligenz in dem Sinn. Ja? Das wäre vielleicht so der nächste Schritt, den man da jetzt auch mal andenken müsste für dieses System. Wir müssen natürlich alles erstmal einmal vorprobieren manuell und sagen dann gut, okay, unter den und den Parametern schalte bitte die Wärmepumpe an oder mach dies oder mach jenes oder und das ist dann zu dem Zeitpunkt natürlich ein bisschen, sag ich mal, positiver Stress, ja, wo man das ein bisschen ausprobiert, manchmal liegt man noch ein bisschen daneben. Ja, wenn wir Sachen haben, okay, es funktioniert, dann schreiben wir das halt in die Steuerung mit rein und ab dem Punkt funktioniert es dann halt automatisch. Aber wie gesagt, der Gast bekommt es nicht mit. Für uns ja, gehört es als Aufgabe mit dazu, dass wir natürlich mit den Dingen jetzt zusätzlich mit umgehen müssen.
Kann man sagen, unterm Strich spart ihr Geld oder ist die Investition so groß, dass das mehr so ein Hobby und Spielen ist?
Ja, also wir haben eine Wirtschaftlichkeitsberechnung davor gemacht, ja, logischerweise, bevor wir das Investment umgesetzt haben. Wir wären jetzt, da natürlich alles anders wird, als man denkt. Ja, das sind jetzt, das wussten wir aber vorher, dass es immer Dinge gibt, die man dann anders machen muss, wo man nochmal agieren muss, wo man manchmal auch oder oft halt nochmal ein bisschen mehr Geld ausgeben muss. Wir werden jetzt nach diesem Sommer auch nochmal eine wirtschaftliche Nachbetrachtung machen und wollen dann mal gucken, auf was für einen Kilowattstundenpreis wir dann für uns selbst kommen. Ja, also wir haben den irgendwo so um die 8 bis 10 Cent je Kilowattstunde angesetzt. Und wenn ich aber daran denke, dass wir allein schon an Umlagen, an Leistungsprämien und eigentlich 25.000 Euro im Jahr einsparen, wo wir gar keinen Strom für bezogen hätten, ja, plus diesen Vorteil, den wir natürlich dann haben und wenn jetzt, ja, du hast jetzt hier bei uns übernachtet, ja, hast jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht 60 Kilowattstunden geladen oder vielleicht 50 oder was weiß ich. Und ich habe irgendwann so ein Angebot parat, weil ich weiß, es kostet mich 8 Cent. Na gut, ja, mit dem Betrag kann ich umgehen. Ob ich nur irgendwo auf dem Buchungsportal eine Provision bezahle oder sage, okay, buch bei uns und du kriegst ein bisschen Strom mit dazu. Das, denke ich mal, wird ein großer Vorteil werden, weil das können ganz viele Häuser definitiv in Zukunft nicht leisten. Ne? Und also man kann es klar in Strom umrechnen. Vielleicht kommt ein ROI von, was weiß ich, 15 Jahren irgendwo raus. Wenn wir das schaffen, ist das für uns völlig okay. Ja, aber wir sehen eigentlich den Vorteil, dass wir die Möglichkeit haben, den Luxus Energie bereitstellen zu können für gewisse Service-Dienstleistungen. Ja.
Jetzt seid ihr ja Pioniere. Doch, also es ist oder wahrscheinlich das erste Mal, dass so eine große Anlage sich vom Netz trennt. Das erzeugt ja wahrscheinlich auch viel Aufmerksamkeit. Ist es jetzt so, dass sich jetzt hier die Reisegruppen und Wirtschaftsdelegationen die Klinke in die Hand geben und sich das alles mal angucken, nicken und lächeln und es dann hoffentlich selber versuchen umzusetzen?
Ja, es gibt, hat schon ein bisschen gedauert, bis wir also diesen Aufmerksamkeitsgrad auch daran hatten. Du hast ja gesehen, also fehlen auch noch ein paar Dinge, die hier noch umgesetzt müssen bei uns. Fängt an der Website an, ja, hört auf den Informationen oder hört bei den Informationen auf, die wir auf unseren Gästetablets haben und so weiter und so fort. Wir suchen natürlich nach Möglichkeiten, das auch nach draußen zu präsentieren. Ich kann jetzt nicht sagen, dass uns wirklich die Türen eingerannt sind. Ja, es gibt ja, wir leben ja auch in so einer Blase, ja, in unserer Elektromobilität. Da gibt es genau dieselbe Blase. Es gibt Leute, die sich extrem dafür interessieren. Wir haben hier so ein Kompetenzzentrum in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir Best Practice Partner sind. Es gibt diese vom Energieministerium, MVM Effizient heißt dieses, diese Institution, die halt ihre Stammtische machen und wo man natürlich auch Leute generiert, die sich wirklich für das Thema interessieren. Aber ich kann nicht sagen, dass es so groß überschwappt. Das ist so, wie wenn du mit jemandem erklären willst, wie eine Energiewende funktioniert. Ja, wir brauchen bei den Politikern oder bei den Kommunalvertretern, probieren ihnen mal das beizubringen, zu erklären, was richtig ist, was nicht richtig ist. Ne? Und selbst wenn die sehen, ne, dass wir eigentlich das Produkt umgesetzt haben, heißt es noch lange nicht, dass sie es auch glauben und verstanden haben. Ne?
Nochmal zu den Kosten. Wie ist das, wenn man sich jetzt vom Netz abkappt? Klar, ich zahle meine Netzanschlussgebühr mehr, aber ihr erzeugt ja Strom und verbraucht Strom, ihr speichert Strom und holt den wieder aus dem Speicher raus. Kommt da irgendjemand und hält die Hand auf und sagt, ja, Moment mal, so geht's ja nicht. Du kannst das ja nicht irgendwie an der Steuer vorbeistromern.
Nein, also das EEG-Gesetz sagt ja genau das aus, was wir vermeiden wollten, dass wir für selbst produzierten und verbrauchten Strom keine Umlage zahlen. Das brauchst du nicht, wenn du nicht am Netz bist. Ja? Okay, also haben wir erstmal die Paragraphen erfüllt. Interessanter wird es ja jetzt, wenn wir über Dinge nachdenken. Du kannst vielleicht Green Akku aus Berlin, ja, Unternehmen, die jetzt so ja, portablen Strom anbieten. Ja? Was ist denn, wenn ich dem Dorfbewohner mit seinem Einfamilienhaus sage, pass auf, ich habe hier so ein 5 kW-Köfferchen, kannst du dir einmal im Monat abholen, kostet 2,50 und dann transportierst du den Strom zu dir, schließt ihn an den Haus an und kannst ihn da verwerten. Ja, das ist ja dann schon wieder so ein Stromtransport, wo ich denke, da wird sich irgendjemand mal irgendwann genau was einfallen lassen. Ja, oder wir haben die nächste Fahrzeuggeneration. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel, was weiß ich, fahre ich irgendwann vielleicht einen Sion, ja, und lade ihn hier auf und fahre nach Hause und stecken in die Dose und ja, verwenden als Hausstrom. Ich weiß nicht, ob die das alle gut finden. Das wäre natürlich, ist natürlich eine total geniale Lösung irgendwo, ne, mit Strom so umzugehen. Ja, den irgendwie portabel zu machen. Ja, also das ist für uns auch noch sehr interessant. Wir haben noch die Idee, also wir wollen jetzt eigentlich noch ein Elektroboot zulegen. Und da geht es auch darum. Ja, hast du ein Elektroboot und hast einen Akku da drin, der nur für 3, 4, 5 Monate nutzbar ist. Wollen wir nicht. Deswegen hatten wir gedacht, gut, diese Green-Akku-Technologie zu sagen, du nimmst jetzt, wie weit fährst du, nimm dir 3, 4, 5 Pakete mit, pack die ins Boot rein, schließ an und fahr los.
Ja, ja. Und ansonsten im Winter. Und
im Winter steht er da und ist Speicher.
Ja.
Also das sind die, ja, schon die nächsten Ideen, die wir halt irgendwo umsetzen wollen. Und dann kommt der nächste und der nächste Schritt. Und dann kommen natürlich auch so eine Ideen, ja, warum kaufst du nicht dein Köfferchen, dreimal Brötchen, einmal Akku und ab nach Hause. Ne?
Jetzt seid ihr ja nicht allein auf der Welt. Es gibt ja auch noch andere Häuser hier drumherum. Denkst du, das System ist skalierbar? Dass man sagt, wir machen jetzt nicht nur die Ferienanlage hier autark, sondern wir nehmen peu à peu mehrere Häuser mit rein und gucken, dass die noch PV aufs Dach bekommen und Speicher in die Garage.
Das wäre zumindest, also von unserer Seite her, ja, eine schöne Geschichte, wenn sich auch eine Gemeinde oder eine Stadt oder ein Landkreis dazu entscheiden würde, ja, so eine urbanen Gebiete zu entwickeln und irgendwo mit anzudocken. Also unser Speicherhersteller Autasys, die uns die Batterie geliefert haben, die haben gerade mit der Technischen Universität in Berlin ein Projekt, wo die praktisch verschiedene autarke Systeme zusammenstecken und die dann selbst lernt erkennen, okay, wer ist Erzeuger, wer ist was, wer ist wo, wer ist Verbraucher, um die miteinander problemlos zu koppeln oder koppeln zu können, ohne jedes Mal vom neuen riesen Programmieraufwand zu betreiben. Ne? Und das ist denen ihr System und das finden wir natürlich genial. Ja? Wenn jetzt, wir haben ja noch einen Campingplatz nebenan, also gut, wir müssen ein paar Meter Stromleitung braucht man halt immer. Ja. Ja? Man braucht ein paar Meter Stromleitung, ist vielleicht 300, 400, 500 Meter entfernt. Und ist denkbar, dass der sich auch irgendwann so einen Container hinstellt. Vielleicht macht der 3, 4 Windräder, weil Photovoltaik bei denen nicht raufpasst. Ja, ist doch schön. Ne? Dann ergänzt man sich wieder so ein bisschen und kann natürlich die Ressourcen hin und her schieben.
Und hier am Haff ist wahrscheinlich immer Wind.
Genau, Wind. Ja. Wind ist. Ne?
Wind ist immer. Jetzt höre ich die Kommentare wahrscheinlich schon, weil du gesagt hast, Holzhackschnitzelanlage.
Ja.
Thema Feinstaub.
Ja.
Also in Stuttgart im Kessel wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, in der Konstellation das System, weil wir wahrscheinlich schon endgültig ersticken würden. Aber wie gesagt, hier ist ja immer Wind und ich glaube, Feinstaub ist hier kein Problem.
Ja, also die reine Holzhackschnitzelheizung soll natürlich auch so wenig wie möglich laufen. Die ist eigentlich auch ein redundantes System, wenn irgendwann mal Wärmebedarf da ist, ja, um praktisch einzuspringen und schnell Wärme bereitzustellen. diese Holzkraftvergaser, klar, da kommt eigentlich in dem Moment Wasserdampf raus, da ist nichts mehr mit Feinstaub, da nutzt man die Hackschnitzel, ja, werden vergast und kommt halt Strom und Wärme raus, ohne dass ich irgendeine Feinstaubbelastung habe. Da ist ja dann auch die Idee, stellt man sich noch einen zweiten mit dazu, ne? Oder dasselbe Thema halt mit den Gas-BHKWs, ne? Wie kann man natürlich, kann man irgendwann außer vom Vertrag her vielleicht auch eine Möglichkeit, eigenes Biogas zu produzieren und. Ne? Wir wissen, dass es noch 2-3 Dinge gibt, wo man in Zukunft drüber nachdenken muss, ne? Aber wir haben erstmal einen ganz großen Schritt gemacht und wissen auch, ja, dass es Energieerzeuger gibt, die halt optimal sind und andere sind halt nicht so ganz so optimal, aber ich glaube immer noch wesentlich besser als das, was man zu 50% in Deutschland nutzt.
Braunkohle
zum Beispiel.
Ganze genau. Gegenden wegbaggern. Was ich spannend fand gestern bei dem Rundgang war, dass ich den Eindruck hatte, ihr seid nie zufrieden mit dem, was ihr habt, sondern immer weiter denkt, was kann ich damit noch machen, was kann ich damit noch machen. Also in dem Holzvergaser fallen irgendwie Holzspäne ab, die irgendwie abgetrennt wird. Was kann man mit denen noch machen? Du hast gesagt, da gibt es eine Firma, die dann Briketts draus presst zum Beispiel, und die wieder ja, quasi vergast und verheizt. Dann fällt ja Kohle ab,
ja.
Bleibt übrig.
Ja.
Das landet dann in so einem Container. Jetzt im Moment verbrennt er die Kohle. Sieht dann sehr, sehr interessant schön aus, wie so ein Vulkan irgendwie so ein bisschen.
Ja.
Aber auch Kohle kann man ja sinnvoll einsetzen als Düngemittel, also nicht direkt als Dünger, aber als Speicher, genau. Um Böden anzureichern, weil die sehr feinbaurig ist, die Kohle. Ist gar nicht so lange her, dass man das entdeckt hat, und zwar im Amazonas-Regenwald, als man da Ausgrabung gemacht hat, hat man sich gewundert, warum überall so eine schwarze Schicht im Boden war. Mhm. Und dann herausgefunden hat, dass diese feine Kohle durch die Feinporigkeit nämlich Nährstoffe speichern kann, mhm, und man so magere Böden relativ einfach wieder anreichern kann. Und dass ihr auch dann darüber nachdenkt, was mache ich mit der Kohle, was mache ich mit den anderen Reststoffen, die bleiben, was kann ich irgendwie, wie kriege ich aus dem System noch mehr irgendwie Wärme raus und oder beziehungsweise weniger Abwärme an die Umgebung abgeben. Das fand ich sehr spannend. Und jetzt ist es ja nicht so, dass da irgendwo eine Schalttafel ist mit 4 Sicherungen und 5 Schaltern und du den ganzen Tag da irgendwie stehst, wie früher im Dampfkraftwerk und Hebel umlegst, dass das läuft. Du hast ja an der Vorstellung schon gesagt, Digitalisierung ist auch ein großes Thema. Da steckt ja dann wahrscheinlich auch viel, noch keine künstliche Intelligenz, aber schon bestimmt Computerintelligenz dahinter, die das ganze System am Laufen hält. Dass wenn da hinten im letzten Apartment jemand das warme Wasser aufdreht, dass dann noch warmes Wasser kommt, dass wenn die Räume leer stehen, sie nicht irgendwie auf 25 Grad geheizt sind.
Mhm.
Kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen?
Ja. Wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, ja, und sagt, man will neue Technologien einsetzen, dann kommt man ja um digitale Prozesse gar nicht drum rum. Ja. Jedes Gerät hat heutzutage einen Netzwerkanschluss und ja, man will natürlich alle Daten wissen. Wir haben festgestellt, bevor wir damit angefangen haben, dass wir eigentlich nichts wussten. Ja. Wir hatten eine Heizungsanlage, die hat Wasser von A nach B gepumpt, den ganzen Tag. Sehr lange Zeit auch sinnlos, ne, weil gar keiner da war, der warmes Wasser haben wollte am anderen Ende. Und ja, wir wussten nicht ganz genau, wie viel Strom jeder Verbraucher benötigt. Ne. Und das sind die Dinge, die wir gleich mit abgeändert haben. Also hast ja gesehen, wir haben da einen riesen Aufwand betrieben. Ich glaube, wir haben hier 60, 70, 80 Messzähler verbaut. Also jede Waschmaschine, ja, jedes Kühlaggregat, jede Sauna, eigentlich alles, was an Großverbrauchern da ist, wird halt gemessen und kann auch geschalten werden oder sollte nach Möglichkeit geschalten werden können. Wir haben alles, was Heizungstechnik angeht, halt überall Pumpen verwendet, die ja, Informationen mitliefern, die halt Durchflussmengen regulieren können, die ja, die Daten dann auch liefern und man daraus sehen kann, okay, war das jetzt sinnvoll, was wir gerade gemacht haben? Haben wir jetzt wirklich Wärmeenergie gespart? Haben wir nicht ganz so viel Wasser durch die Gegend geschickt wie den Tag davor? Und trotzdem waren alle zufrieden. Ja, du hast gesehen bei dir im Hotelzimmer, wir haben elektronische Thermostate an den Heizkörpern. Du kannst über dein Gästetablet die Heizkörper steuern. Und die sind auch an unser Hotelprogramm angeschlossen. Wir haben da so ein, auch so einen Startup-Partner, Betterspace aus Ilmenau, mit denen wir dieses Projekt oder mit dem wir das zusammen hier im Haus umgesetzt haben. Ist eines der Produkte und ja, man kann da wirklich, bekommt da wirklich, wenn man auch die Daten misst, nachher relativ schnell mit, was man früher alles an ja, Energie rausgeworfen hat. Und nicht nur in Form von Strom, sondern sehr viel auch in Form von Wärme. Ne? Und das ist natürlich jetzt, wenn wir irgendwo einen Umbau haben, dann heißt es am Anfang immer, ja, was müssen wir messen, was wollen wir wissen, wo wollen wir eventuell einen Hahn aufdrehen und wenn Jan an ihrem Zimmer den ganzen Tag nicht da ist, warum müssen wir denn 5000 Liter 80 Grad Wasser im Kreislauf bewegen, nur um, ja, könnte ja mal kurz ein Wasserhahn aufgemacht werden. Ne? Also da sind wir ganz andere Wege gegangen. Wir haben in allen unseren Apartmenthäusern überall Frischwasserstationen verbaut, nochmal separate Pufferspeicher, sodass wir
fürs Warmwasser,
eine gewisse Menge immer parat haben. Ne, wenn die dann langsam leer laufen, dann sagen wir, okay, jetzt wird Zeit, jetzt müssen wir aus dem großen Speicher wieder was abfassen, aber dass man einfach diese Zirkulationswege ein bisschen ja, optimieren kann. Ne? Und ja, da haben wir den Stefan Janbeck aus typischerweise auch ein Tesla-Fahrer, ja, der mit seinem Fährhaus da in Gelting, das auch in einer noch kleineren Variante als wir für sich umgesetzt hat. Und da haben wir auch viele Dinge mit ihm zusammen einfach hochskaliert und probiert und getestet. Und meistens sind wir auch zum guten Schluss gekommen. Ja? Und wir haben jetzt stellenweise ja, ein Zehntel der Energie im Wasserbereich für gewisse Bereiche, die wir jetzt verbrauchen, als vorher. Also muss man sich mal vorstellen, was da, ja, was da eigentlich noch alles für Möglichkeiten bestehen. Ja.
Ich danke dir für die Information über das Haffuß hier in Ueckermünde. Ich werde jetzt wieder Urlaub machen. Ihr zwei könnt in Baden-Württemberg bitte weiter Podcast moderieren.
Ja.
Also Dirk, ich danke dir für die Auskünfte über das Haffuß hier in Ueckermünde. Wirklich eine sehr schöne Anlage. Fahrrad kann man mieten. Ich war heute auch schon mit dem E-Bike unterwegs, auch mit Sonnenstrom geladen. Es ist schön, dass Leute wie du oder auch Roland Schüren und andere zeigen, dass Energiewende funktioniert, dass man nicht unabhängig voneinander denken kann, was Energieeffizienz angeht, was die Energieerzeugung angeht und was Elektromobilität angeht, dass das alles Hand in Hand geht, dass man das nicht ohne einander denken kann. Ich mache jetzt wieder Urlaub, du musst jetzt gleich einen Reisebus abfertigen, kommt und ihr in Baden-Württemberg könnt weiter Podcast machen.
Bis dann. Ja. Gut,
danke Jana.
Gut, den Urlaub haben wir übrigens dann gestrichen. Ja. Durfte sie eigentlich wenigstens kostenlos da übernachten, nachdem wir sie da hingeschickt haben?
Nein, natürlich nicht. Sie musste ganz normal den Zimmerpreis bezahlen.
So muss es sein. Das sind journalistische, ethische Grundsätze, die wir haben.
Compliance. Genau. Ich glaube, fürs E-Bike hat sie nichts bezahlt. Den Nachmittag oder Vormittag E-Bike bieten das.
Ja, weil sie halt auch die Post bringen musste vom Hotel
Und Brötchen holen. Ist auch, also die Umgebung soll auch sehr schön sein, sagt die Praktikantin, als sie zurückgekommen ist.
Okay.
Ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. War auch, eine schöne Anekdote ist, gibt es dann so einen Radrundweg und dann fährt man irgendwie durch Polen, das ist ja direkt an der Grenze. Und das ist also ein wunderbar, traumhaft durch den Wald geteerter Radweg. Und dann fährt man so auf die polnisch-deutsche Grenze zu. Und hinter der Grenze ist es halt einfach nur noch Sand. und kein Radweg mehr, ist halt so ein Sandweg. Okay. Ja, also selbst in Polen sind die Radwege besser als bei uns. Ist sehr zu empfehlen, sich das auch mal selber anzuschauen. Und ich finde es halt einfach extrem spannend, dass es halt immer so kleine Dinge sind, die zeigen, wie es auch im Großen funktionieren könnte. Und dass es einfache Menschen sind, einfache Unternehmerinnen und Unternehmen. Also wie gesagt, Roland Schüren oder jetzt dieses Hotel.
Also das wollte ich auch gerade sagen. Also der erinnert mich sehr an Becker Schüren. Ne? Das ist so ein ähnlicher Typ Mensch.
Ja, auch ein großes Sendungsbewusstsein. Er hat ja gesagt, er ist ja auch viel unterwegs, auf Vorträgen. Das sind auch, der kommen dann auch irgendwelche Delegationen. Die Ministerpräsidentin war da auch schon und hat sich das angeschaut. Und das ist wirklich, ja, Davon schön, brauchen wir, davon brauchen wir einfach würden, viel, viel mehr Leute, die auch mal sagen, okay, ich nehme jetzt mal ein bisschen Geld in die Hand und vielleicht kostet mich das dann auch was, und aber ich zeige, dass es geht und ich bin ein gutes Beispiel, ich gehe mit gutem Beispiel voran. Willst du ja jetzt auch machen, so irgendwie Geld in die Hand nehmen und mit gutem Beispiel vorangehen.
Ja, ich mache etwas, was viele andere auch schon vor mir, lange vor mir gemacht haben.
Nicht sponsern.
Ich werde mir eine Solaranlage aufs Dach machen. Die Solaranlage ist geplant, das Geld ist da. Ich habe einen Kredit aufgenommen dafür. Die Anlage kostet 21.000 Euro, hat 7,2 Kilowatt Peak und soll voraussichtlich im September dann aufs Dach gepackt werden. Aber auch da ist es, also ich bin ja dann auch zu meinen Nachbarn gegangen und gesagt, hey, ich baue mir eine Solaranlage, wenn wir da zusammen das machen, dann wird es für alle günstiger. Ich habe keinen einzigen Nachbarn, der damit macht.
Muss man nur einmal aufs Dach klettern.
Ja, aber ich habe keinen einzigen der Nachbarn, hat dann gesagt, ja klar, mache ich. Obwohl sich das ja lohnt, also auch finanziell lohnt.
Ja, gibt es überhaupt noch Förderung für private
Anlagen? Also du kriegst halt die Mehrwertsteuer ersetzt.
Ja.
Das sind in meinem Fall 4.000 Euro. Also zahlst keine Mehrwertsteuer, beziehungsweise musst du erstmal zahlen und kriegst dann zurück. Das ist halt Bürokratie.
Über die Kreditanstalt für Wiederaufbau oder?
Nö. Ich mach das über einen ganz normalen Kredit.
Achso, nee, aber die Förderung, diese geht dann über die Kreditanstalt für Wiederaufbau?
Nein, oder? Die 4.000 kriegst du einfach vom Finanzamt wieder.
Ah.
Du gehst einfach zum Finanzamt, musst da irgendwas ausfüllen und dann kriegst du das wieder. Du kriegst jetzt noch eine Einspeisevergütung, ich glaube so um die 11 Cent. Nicht mehr so viel, aber...
Nee, dann lieber selber verbrauchen.
Ja, deswegen habe ich auch eine Batterie drin. Die hat 6,75 Kilowatt tatsächliche Speicherkapazität. Ich habe mich für eine Sonnenbatterie entschieden. Ich kriege ja eigentlich noch...
Von der Firma Sonnen.
Ja, genau. Die ja aber, glaube ich, von Shell gekauft worden ist, irgendwie sowas, wenn ich mich nicht täusche. Das war mir aber in dem Fall wurscht. Ich hätte auch natürlich warten können auf Tesla, dass sie mir irgendwann mal meine Batterie liefern. Aber da warte ich, glaube ich, bis zum St. Nimmerleinstag. Deswegen, und es gab auch ein anderes Problem. Ich wohne ja in einem Reihenhaus, ich wollte gerne meine Nachbarn nicht fragen müssen, ob ich irgendwo was installieren kann. Weil du weißt, wie das ist. Man muss in meinem Fall 8 andere Leute fragen, ob sie einverstanden sind. Wenn einer sagt, nö, dann war es das.
Auch bei einem Reihenhaus?
Auch bei einem Reihenhaus,
also nicht nur bei der Eigentümergemeinschaft, irgendwie in einem großen...
Es ist hier eine Eigentümergemeinschaft, das ist ja das Verrückte. Ich darf alles machen und das ist eigentlich schon besonders. Auf meinem Dach darf ich machen, was ich will. Das ist schon besonders, ist eigentlich nicht üblich so.
Auch nackt,
rein rechtlich.
Nachts tanzen.
Na, das ist dann Erregung öffentlichen Ärgernisses.
Schade. Weil du hast ja eine schöne Showtreppe
auf dem Dach. Ja. Aber wir haben einen Technikraum gemeinsam und in dem gemeinsamen Technikraum haben natürlich alle das Sagen. Und normalerweise baust du eben die Batterie direkt am Zähler.
Ja.
Da müsste ich aber jetzt dann fragen, meine Nachbarn, darf ich da den Zähler hinbauen, darf ich da die Batterien bauen? Und es ist klar, dass da bestimmt einer sagt, nö, warum auch immer, ist auch egal, muss mich auch nicht interessieren. Und deswegen habe ich der Firma gleich gesagt, kriegen wir das so hin, dass die Batterie bei mir im Haus ist.
Aber davon redet man ja eigentlich ab, die Batterie ins Haus zu hängen.
Ja, natürlich. Es ist natürlich nicht so sicher, wie wenn man das etwas abseits macht. Aber ich werde auf jeden Fall den einen oder anderen Nachbarn haben, der dann sagt, nö, will ich nicht.
Und wenn das so außen an, hier jetzt im Garten außen an die Wand nagelst?
Naja, ob eine außen an die Wand nageln, vor allem, weil das ja auch wärmegedämmt ist, das brennt ja auch. Und ich weiß nicht.
Ja, und du hast halt die Temperaturunterschiede.
Winter. Ne, wir machen es jetzt ins Haus und wir hoffen halt einfach mal, dass es gut geht. Ich habe Feueralarmmelder im Haus.
Hast du wenigstens auf, bevor du verbrennst. Ja,
gut, aber wie oft haben solche Batterien schon angefangen zu brennen? Also ich habe
jetzt
noch von nichts gelesen, was nicht heißt, dass es
das noch nicht gab. Darfst du auch dein Handy nicht ins Haus legen oder dein E-Bike an die Wand hängen.
Ich hätte es natürlich gerne ausgelagert, das wäre auch einfach einfacher gewesen, insgesamt vom Bauen her, aber
Ihr habt keinen Keller.
Wir haben keinen Keller.
Ja.
Und
ist auch auf 400 Meter mit dem Grundwasser.
Nee, und jetzt warte ich halt, dass es gebaut wird. Hab da auch eine ganz gute Firma, denke ich, gefunden und freue mich wahnsinnig drauf. Wird sich finanziell wahrscheinlich lohnen nach 10 Jahren. Darf dann natürlich nichts schief gehen. Also Batterie darf nicht kaputt gehen. Du hast zwar, habe ich inzwischen gelernt, 10 Jahre auf die Batterie Garantie, aber eben nur auf die Batteriezellen. Wenn die Elektronik kaputt geht, wie jetzt bei einem Kumpel von mir, der auch so eine Batterie hat,
dann greift da die Garantie eben nicht. Das steht ja, halt gut, im Kleingedruckten.
Dann muss man es halt reparieren.
Genau, dann kostet es halt auch mal schnell 1000 Euro, ja, das zu reparieren, so wie bei meinem Kumpel. Und dann wird es natürlich mit der, ne, schwierig, dass es dann wirklich sich lohnt. Ich habe eine Stromrechnung von 67 Euro im Monat, also eigentlich müsste ich das nicht machen. Aber ich habe gesagt, ich habe einfach ein besseres Gefühl, wenn ich Strom verbrauche, der gerade mit der Sonne produziert worden ist. Ich finde das einfach schöner und ich finde es einfach geil, aufs Handy zu gucken und zu schauen, was die Anlage gerade macht, ob sie gerade was produziert und wenn ja, wie viel ich jetzt wieder verdient habe. Boah, 70 Cent wieder verdient. Ja, geil.
Ja, jetzt habe ich und, noch 11.999,30 Euro
Schulden. Genau. Und was ich aber auch interessant finde, ich habe eine Ost-West-Ausrichtung. Ja, also ich habe ein Reihenhaus und das zeigt halt Ost-West. Und das ist aber heutzutage überhaupt kein Problem. Ich habe sogar mitbekommen, es gibt mittlerweile Solardächer, die nach Norden ausgerichtet werden und auch funktionieren. Ja, also das geht auch. Was ich auch gelernt habe, ist, dass wenn du Richtung Süden machst, du da irgendwie das deckeln musst auf 70% der Kapazität. Also das ist auch wieder so eine irre Sache, die ich vorher nicht wusste. Und ich freue mich jetzt drauf und hoffe jeden Tag, dass der Anruf kommt und man sagt, na, wir können es doch vorher installieren als September und dann schauen wir mal.
Lädst du dann auch dein Auto mit dem Strom?
Das ist genau ein Problem, weil meine Garage ist angeschlossen an diesen Stromverteiler und deswegen kommt der Strom, der in die Garage kommt, nicht von der Solaranlage, sondern aus dem Netz. Es wäre wahnsinnig aufwendig, das umzubauen. Wahrscheinlich müsste ich dann auch meine Nachbarn fragen. Nein, ich kann mein Auto, außer ich lege ein Kabel von meiner Haustür bis zu meiner Garage, was möglich wäre, dann könnte ich das Auto darüber laden, über Solar. Aber so einfach einstecken da in der Garage, nein, das geht aus dem Netz, leider.
Irgendwas ist immer,
ja. Aber ich finde es auch nicht schlimm, weil ich meistens sowieso außerhalb laden kann und da kostenlos lade. Insofern, ich habe ja einen Supercharger nicht weit. Ja, oh, jetzt, oh, Hauslader.
Home-Tone-Charger.
Aber es ist halt so, ich arbeite, ist der Supercharger in der Nähe und da mache ich schon, bevor ich den Tesla hatte, ich hatte ja vorher einen Erdgas-Turan, habe ich ja immer da gesessen.
Am Supercharger?
Ja, am Supercharger, ohne einen Tesla zu haben. Ich mache da einfach Pause sowieso. Also ich bin da einfach sowieso. Und dann ist es ja klar, dass ich dann auch einstecke. Zumal der Supercharger tagsüber in Sulzföhringen meistens nicht belegt ist. Also ich störe da jetzt niemanden.
Und du bist ja wahrscheinlich auch nicht jeden Tag da, weil du fährst ja nicht 300 Kilometer auf die Arbeit.
Nein, ich bin da nicht jeden Tag. Und wenn ich dort bin, meistens relativ kurz, 10, 15 Minuten, dann ist das Auto wieder voll und fahre dann wieder weg. Insofern, ja. Und auch hier in Horb kann ich ja laden. So, es gibt was Neues. Dich habe ich ja kennengelernt, das weißt du ja wahrscheinlich gar nicht, weil du ja einen Blog im Internet hast, der heißt
Zoe. Ich habe einen Blog im Internet.
Nee, das wusste ich noch nicht.
Das wusste ich noch nicht.
Ja, der heißt Zoepionierin.de. Und da habe ich sogar irgendwann mal einen Kommentar gemacht.
Echt?
Ja, und dann hast du mir sogar
freigeschaltet.
Dann hast du mir sogar geantwortet und ich war ganz stolz. Boah, die Zoe-Pionierin hat mir geantwortet. Boah,
geil. Weil ich gerne mal das irgendwie so monatelang nicht freischalte und auch mal gerne nicht antworte.
Okay, nee, mir hast du geantwortet und hast, glaube ich, gesagt, was für ein geistreicher Kommentar oder irgendwie sowas.
Ach so, nee, das war der Bot.
Ja. Und da du ja die Zoe-Pionierin bist, und ja jahrelang eine Zoe gefahren hast, ja, wollte ich dich mal fragen, was du hältst von der neuen Ausgabe, von dem neuen Super Facelift der Renault Zoe, ZE50 heißt die jetzt.
Wurde ja langsam mal Zeit,
ja,
dass es ein Facelift gibt.
Ja, und vor allem, dass sie jetzt endlich mal CCS laden kann.
Sie kann CCS laden. Die Diskussion, ob der CCS-Anschluss unter die Rombe passen, sind damit hoffentlich endlich beendet.
Sie passen.
Er passt drunter. Er passt drunter. Sie kriegen nochmal 10 Kilowattstunden mehr in den Akku rein. Schauen wir mal, wie es da mit der Temperierung aussieht von der Batterie. Sie kann nur mit 50 kW laden an CCS. Wird dann wahrscheinlich
auch... Das ist eigentlich erstaunlich, dass es so wenig ist.
Es ist 1C, ja. Aber das wird wahrscheinlich dann auch wieder dem in gepackten geschuldet sein und dass es keine aktive Temperierung gibt in der Batterie. Jedenfalls stand dazu noch nichts in diesem Internet, ob es eine gibt oder nicht. Aber das Airlink ist raus, es gibt kein Airlink mehr, es gibt jetzt dieses neue. Ja, ich fand das super, ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Ich fand das, das beste Navi, das ich jemals hatte.
Also, na gut, das Navi war okay.
Das Navi war super, damit hat man sich nie verfahren. Der Innenraum ist deutlich hochwertiger, was wir auch bei dem Peugeot gesehen haben, ne, dass der Renault da sich ziemlich nach der Decke strecken muss. Ne, wenn sie jetzt, weil es war ja schon irgendwie so mehr Hartplastik. Gut, konnte man dann halt auch mit dem Kescher mal sauber machen, wenn was war.
Wenn man das Auto mal wieder voll gekotzt hat.
Ja, oder halt, du warst halt gerade auf dem Acker und hast den Schlamm bis am Schuh oder so. Und das ist ja, wird ja auch oft kommunal eingesetzt, die Zoe. Jetzt sieht es ein bisschen mehr nach Auto aus, ne? Auch was man von einem französischen Auto erwartet.
Ich bin auch mal gespannt, wie das Auto jetzt gedämmt ist, weil es ist ja ein Hobby vieler Zoe-Fahrer, das Auto nochmal zu dämmen.
Ne? Ja, ja, das wird jetzt das Hobby der Model 3-Fahrer.
Echt, ist es so? Ihr
Auto zu dämmen.
Echt,
ist es so? Du fährst ja eins. Ja, es klappert schon. Also man muss schon pfleglich mit Türen und Deckeln umgehen, damit es nicht zu arg klappert.
Okay.
Beim Aufmachen und Zumachen. Also es ist, ja, da ist noch viel Luft nach oben, was das Thema Dämmung angeht. Mehr so das Niveau erste Zoe. Ja, es ist meistens schon Kofferraumdeckel zu und das ganze Auto scheppert.
Ja. Dann weißt du wenigstens, der Kofferraum ist zu.
Aber, ja, nee, das ist der scheppert auch, wenn er nicht richtig zu ist.
Okay.
Dafür ist es schnell, ja.
Das kann ich bestätigen.
Ein Tod muss mal sterben. Aber zurück zu Zoe. Sie kriegt jetzt LED-Scheinwerfer. Mal gucken, ob die besser sind als die Teelichter, die sie jetzt hat. Es gibt ein neues Design für die Heckscheinwerfer. Und also von außen ändert sich eigentlich relativ wenig.
Ich fand die schon immer, also von außen, relativ schick. Also
die hat halt einen dicken Bobbes, aber...
Ja, aber ich fand die trotzdem eigentlich ganz schick. Was ich aber sehr wichtig finde, ist, die Rekuperation wurde verändert. Du kannst zwei Modi auswählen. Entweder, dass du kaum bremst, so wie bisher eigentlich.
Ja.
Und die andere Möglichkeit ist tatsächlich One-Pedal-Driving. Das finde ich interessant, weil... Das ist zum Beispiel etwas, was mir beim Tesla fehlt, was ich beim BMW i3 klasse finde, dass man eben wirklich mit einem Pedal fahren kann. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob das wirklich gut funktioniert, aber es gibt ja eigentlich keinen Grund, warum das nicht funktionieren soll.
Genau, die hat jetzt auch diese Rekuperationsstufen D und B am Schaltknüppel. Der sieht jetzt auch ein bisschen stylischer aus. Also der Innenraum ist komplett neu gestaltet worden. Man kann jetzt, sieht jetzt auch die Navi-Anzeige am Dashboard, also am Armaturenbrett und nicht mehr nur in der Mitte. Und man hat jetzt halt nur Fotos von gesehen. Wir haben sie noch leider nicht live gesehen. Ich hoffe ja mal, dass bald die Einladung von Renault im Briefkasten liegt, um Renault angucken, um die neue Zoe angucken zu dürfen.
Da können wir ja vielleicht wieder einen Podcast aus der Renault Zoe, haben wir ja schon mal gemacht,
ja.
Machen und die mal selber fahren. Ja, mein Sohn kommt gerade hier vorbei mit einer Handtasche in der Hand. Warum auch nicht?
Deswegen heißt der Handtasche.
Er mag auch gerne Kettchen. Hä?
Ja, sind wir mal gespannt. Bestellen kann man sie schon. Die neue Zoe kostet genauso viel wie die alte ZT40, glaube ich. Die ZT20 gibt es nicht mehr. Also die 24 Kilowattstunden Batterie gibt es da nicht mehr. Es gibt aber weiterhin die 40 Kilowattstunden Batterie zu kaufen. Es gibt zwei verschiedene Motorleistungen.
Und also sie ist jetzt schneller, 5 km/h schneller. 140 fährt sie jetzt.
Das wird dann schön mit der neuen Zoe alte Zoes jagen.
Vorbeiziehen, ganz langsam.
Mit 5 km/h mehr. Langsam.
Ja, hallo. Ja,
das ist schön. Ja, oder
leider
oder
kein adaptiver Tempomat.
Aber deutlich mehr Sicherheitsfeatures. Also die alte hatte ja nur ein Tempomat und der ist halt gefahren, bis er leer war. Oder ein festes Hindernis getroffen hat. Aber jetzt hat er Spurhalteassistent, er hat Notbremsassistent, also tatsächlich dann auch Radar gesteuert, nicht nur diese nach Reaktionszeit. Hat hinten Scheibenbremsen.
Ja, ist auch neu.
Ja.
Trommelbremsen, ja.
Ja, gut, bei stärkerem Motor und mehr Leistung, was das Gleiche ist. Aber vielleicht wird es auch ein bisschen schwerer. Sieht jedenfalls danach aus, als würde sie schwerer werden, weil der Innenraum ja deutlich komfortabler aussieht. Das wird bestimmt auch wieder ein paar Kilo kosten. Die Batterie wird wahrscheinlich auch schwerer werden. Ja, sind wir mal gespannt. Ich meine, komischerweise verkauft sich die alte Zoe ja immer noch wie geschnitten Brot.
Ja.
Wenn man auf die Zulassungszahlen guckt, sie ist ja eigentlich jeden Monat mit oben dabei. Über 1000 Einheiten waren es jetzt wieder im Juni. Wobei man sich ja schon wundert, ne? Weil es war ja jetzt schon lange, hat sich das abgezeichnet, dass es eine neue Zoe gibt, dass die Leute trotzdem noch die alte kaufen. Also scheint es ja kein Nachfrageproblem bei den Elektroautos zu geben.
Wieso? BMW hat doch gerade verkündet, keiner will Elektroautos kaufen.
Aber da kommen wir gleich nachher. Weil der i3 geht ja, das ist ja quasi das zweite Auto, was geht wie geschnitten Brot. Ja, also wir haben jetzt wieder 700 Einheiten abgesetzt oder zugelassen, allein in Deutschland. Also ist ja eins der meist zugelassenen Fahrzeuge auch in Deutschland. Gut, es gab jetzt ein Modell, gegen den konnte keiner ansurren. Im Juni, das war das Model 3, das mit über 1300 Einheiten.
Wahnsinn.
Es war halt Quartalsende. Mhm. Und Deutschland ist immer Quartalsende. Auslieferungsgröße. Es waren die letzten zwei Monate waren deutlich geringer. Das erste Quartal war auch deutlich besser für Tesla in Deutschland. Weltweit war es das zweite jetzt besser. Aber in Deutschland war das erste Quartal besser. Aber das lag natürlich an dem Stockpile von den ganzen Reservierungen und Bestellungen. Und jetzt ist es halt tatsächlich der aktuelle Verkauf. Und es wollen ja auch immer mehr Leute so ein Auto haben. Und ich glaube, die sind auch noch fleißig am Bestellungen ausfüllen. Und ja.
Wenn wir schon bei Tesla sind, ich hatte jetzt bei 80.000 Kilometern die Inspektion. Also habe eine Inspektion machen lassen bei 80.000, weil ja bei 80.000 für manche Teile des Autos die
Garantie
endet und war alles okay, nur der Motor wird jetzt getauscht.
Ja, haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen.
Ist noch nicht getauscht. Termin am 29. Juli, wobei ich mir nicht sicher bin, weil ich den eigentlich abgesagt hatte, weil ich da eigentlich in Urlaub fahren wollte. Das ist ein Montag, aber wir fahren jetzt doch nicht in Urlaub, weil ich ja noch Haupt vorbereiten muss. Da bin ich ja ein bisschen im Hintertreffen, muss ich auch gleich noch was dazu sagen. Sie haben ja gesagt, der Motor klappert, aber da klappert nichts. Aber Sie sagen, er klappert, also lassen wir ihn tauschen.
Komisch, ich fahre immer hin und sage, mein Auto klappert und dann kriege ich es zurück und sage, klappert nichts.
Ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Gut, du hast ja schon die Zahlen ein bisschen erwähnt, die Zulassungszahlen. Renault Zoe war führend oder
gab
es mehr Model 3?
1000 Zoes und gut 1300 Model 3. Insgesamt hatten wir 5.760, das ist, glaube ich, muss ich lügen, der zweitbeste Wert, den es gab. Der beste war, glaube ich, der März mit 6.600 oder 6.400.
Und man muss, glaube ich, ganz klar sagen, es wären mehr, wenn die Hersteller einfach mehr liefern könnten.
Ja, eben, also der angeblich ausverkaufte EQC taucht gar nicht auf in der Liste. Auch beim Umweltbonus sind es jetzt, glaube ich, 47 Anträge. Bauen die vielleicht nur 100 davon im Jahr, dann klar, dann ist er ausverkauft. Das ist ein bisschen schwer, weil in der Liste vom KBA steht halt Mercedes GLC, GL-Klasse, nein. GLK, GLC heißt die Zeile in der Tabelle und da stehen 47 rein elektrische Autos. Das können auch Wasserstoffautos sein, also Brennstoffzellenfahrzeuge. Und da gibt es ja den GLC F-Cell und der EQC taucht hier gar nicht auf. Also ist jetzt die Frage, sind das EQCs, die einfach, weil es ist ja ein umgebauter GLC, der tatsächlich auch die gleiche Typnummer hat wie der GLC, oder haben die noch überhaupt keine EQC zugelassen? Das kann natürlich auch sein. Dann gab es von Mercedes noch zwei V-Klassen und drei Vitos. Kommen auf 52 Fahrzeuge, das Beste oder nichts. Was interessant war, es tauchen 7 voll elektrische Zweier BMWs auf.
Okay.
Ich schätze mal, für entweder Versuchsträger oder in der Zeile verrutscht. Also derjenige, der die Tabelle ausgefüllt hat. Weil den 2er gibt es ja als XE, als Plug-in-Hybrid. Ansonsten eigentlich nicht. Porsche lässt weiter fleißig Taycans zu. Die sieht man ja auch häufig. Kursieren ja auch überall Bilder. Dann haben wir noch den e-Golf mit 635 Einheiten. Und der Smart lässt langsam stark nach. Also die kommen insgesamt vor nur noch auf 521 Einheiten. Da scheint die Nachfrage langsam nachzulassen oder sie bauen gerade keine. Das kann natürlich auch sein.
Hm. Ich habe übrigens einen Audi überholt in den Alpen. Ein e-tron, weil er so langsam fuhr. Ich vermute mal, der fuhr langsam, weil er Angst hat, er kommt sonst nicht bis zur nächsten Ladestation. Ja,
oder vielleicht wollte er einfach die Landschaft genießen.
Vielleicht wollte auch einfach die Landschaft genießen. Ja, kann auch sein.
Ja,
mit Hut obendrauf. Ja,
genau, mit Klopapierrolle auf der Hutablage und so.
BMW gibt es auch Neues. Harald Krüger, der bisherige BMW-Chef, hat das Handtuch geschmissen. Man munkelt, er hat das nur deswegen geschmissen, weil er sonst rausgeschmissen worden wäre. Wir wissen es nicht.
Aber ein Vorwurf lautet, er wäre zu sehr zögerlich gewesen bei Elektromobilität.
Kann ich mir gar nicht vorstellen bei BMW.
Kann mir auch irgendwie nicht vorstellen.
Kommt denn auf die Idee? BMW zögerlich bei Elektromobilität.
Ja. Also ich glaube, wenn die nicht in die Puschen kommen bei BMW, dann in 10 Jahren wird es die Marke BMW, so wie wir sie heute kennen, wahrscheinlich nicht geben.
Ja, vor allen Dingen, wir haben ja gerade gesagt, die haben ja mit dem i3 einen Verkaufsschlager gelandet. Mhm. Das Auto ist von 2014, wenn ich jetzt nicht lügen muss. Das heißt, es ist jetzt auch schon 5 Jahre alt. Es gab 2 Facelifts, es gab 2 neue Batterien und er verkauft sich weiter gut.
Trotzdem
haben ja, sie nichts trotzdem, nachgelegt. Genau, und sie haben halt einfach nicht nachgelegt. Dann gab es ja dann Spekulationen, es gibt einen elektrischen 3er, es gibt einen i5, was nicht alles angekündigt wurde von BMW. Und 2 Wochen wollte keiner mehr drüber reden. Das hat irritiert und dann kamen dann so Aussagen wie, es gäbe keine Nachfrage nach Elektroautos überhaupt nicht in Europa. Naja, wenn man sich die Lieferzeiten anguckt, scheint es ja doch eine Nachfrage zu geben.
Nein.
Das Angebot ist halt nicht da.
Und das erzählen wir jetzt schon seit mindestens einem Jahr, ne?
Das erzählen wir seit länger als einem Jahr. Ja. Dass es Nachfrage gibt. Es gibt halt nicht die Nachfrage wie jetzt bei den Verbrennern, aber es gibt natürlich eine es wäre deutlich mehr Potenzial da, als das, was im Moment abgerufen wird am Markt. Bin ich der festen Überzeugung, dass es das ist. Und wir werden es ja dann sehen im kommenden Jahr 2020, wenn dann alle mit ihren Elektroautos kommen, weil mich dann zählen die Supercredits für ihre Abgaswertberechnung oder für den CO2-Wert. Deswegen kommen die alle erst 2020, weil erst ab dann das irgendwie zählt. Und dann werden wir ja schauen, wie viel Peugeot 206 EGT und wie viel Opel Corsa E und DS3 Elektrik und
so. Ja gut, ich meine, das Auto, auf das ich am meisten gespannt ist, ist tatsächlich das Auto von VW.
Der ID3.
Ja.
Ja, der wird wahrscheinlich gut gehen, weil die ja natürlich in vielen Flotten drin sind, für viele Dienstwagen in Frage kommen. Du kannst dir in vielen Unternehmen kannst du dir überhaupt kein ausländisches Auto als Dienstwagen ziehen. Ja, und Elektroauto dann schon gleich 3-mal nicht. Ja, das heißt, der ID3 wird
ja, vor allem, ich finde den auch sehr kompetitiv. Also, er ist nicht so teuer.
Kompetitiv was?
Kompetitiv.
Kompetitiv.
Ja. Kannst du in Wikipedia gucken, was es heißt.
Ich guck grad mal.
Also, 30.000, gut, da kommt natürlich bei VW noch eine Aufpreisliste dazu. Dann ist er nicht
mehr
bei
30,
bei 34, 35.000 einigermaßen ausgestattet. Aber das ist, denke ich, immer noch ein guter Preis für, wenn das so kommt, für die Fahrdaten, die du hast und den Platz, den das Auto hat. Also man sagt ja mal Golfgröße außen, Passatgröße innen, Reichweite mindestens 400 Kilometer.
Wow,
was fährt denn da vorbei?
Traktor.
Nein, das dürfte ein Zug sein. Oder ein Traktor, du hast recht. Egal. Also das ist durchaus etwas, wo ich sage, da können viele zugreifen. Und dann gibt es natürlich auch viele, sagen, nicht nur bei den Firmen, sondern auch bei den Bürgerinnen und Bürgern in deutschen Landen, die sagen, ich kaufe mir auf gar keinen Fall ein ausländisches Auto, das muss ein deutsches sein. Also das wäre dann auch nochmal ein Argument für den VW. Da bin ich also wirklich gespannt, erstens mal auf die Nachfrage und zweitens mal, wie viel sie dann tatsächlich gebaut bekommen. Wobei gebaut bekommen dürften sie es eigentlich hinkriegen, weil das können sie ja eigentlich, Massen an Autos bauen.
Wenn sie die Zellen bekommen.
Wenn sie die Zellen bekommen.
Das steht und fällt ja damit, dass sie Zellen bekommen.
Ja.
Und ja, und dann bleibt ja noch dann dieser andere deutsche Autobauer aus Sindelfingen.
Porsche?
Nein. Die sitzen in Zuffenhausen, ja, Daimler AG, genau.
Ja, das muss ich gerade überlegen, ja klar, Mercedes.
Mercedes-Benz, die ja den EQC haben, der ja ausverkauft ist, aber irgendwie nicht auftaucht. Bei Mercedes. Und das ein umgebauter GLC ist.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, ob die das schaffen. Also ich mache mir ernsthaft Gedanken, ob die das schaffen.
Also auch da schauen wir mal, ob Mercedes so, wie wir es heute kennen, auch in 10 Jahren noch so besteht. Bin ich wirklich gespannt. Man weiß es nicht. Jana guckt auf die gleiche Uhr. Du hast übrigens die gleiche Uhr wie ich. Sogar das gleiche Armband. Ist dir das eigentlich schon aufgefallen?
Ich habe die kleine.
Du hast die kleine, ja. Aber ansonsten gleiches Armband. Muss man alles nachmachen.
Das billigste Armband.
Ja, natürlich. War inklusive. Na gut. War noch irgendein Thema oder können wir wieder einen Deckel drauf machen?
Ich wollte noch auf einen Artikel hinweisen, den ich geschrieben habe. Und zwar bei emobli.com.
Emobly.
Emobly. emobly.com habe ich zwei Artikel geschrieben. Ja, da geht es um das Thema E-Fuels und Wasserstoff, weil gerade ja mal wieder die E-Fuels werden ja gerade wieder durchs Dorf geschüttet und es gibt ja kein Elektroauto-Post, wo nicht nach 3 Sekunden einer drunter schreibt, nee, ich will aber Brennstoffzellenautos wegen der Batterie. Ja, du. Ja, dann erklärt man den Leuten, ja, dass da so eine Batterie drin im Brennstoffzellenauto, weil sonst hättest du nicht einen Anhänger, wo die Brennstoffzelle drin wäre, damit du mit dem Auto schneller als in 40 Sekunden auf 100 beschleunigen kannst und so. Und ja, egal. Jedenfalls habe ich 2 Artikel dazu geschrieben, zu dem Thema, die ich empfehle jetzt einfach mal meine Artikel.
Ja, mach das.
Gerne teilen, gerne auch dann irgendwie drunter schreiben, wenn wieder jemand einfach auf den Artikel verweisen, dass das einfach Unsinn ist. Und ich finde das halt eine Unverschämtheit, weil man hat die Leute schon veräppelt, als man gesagt hat, kauf dir einen Diesel, weil damit rettest du das Klima. Also wer für 50 Penning nachgedacht hat, der kam selbst drauf, so fossile Brennstoffe verbrennen, um das Klima zu retten. Nee, kann nicht funktionieren, aber es haben ja genug geglaubt. Und jetzt erzählt man den Leuten, es wird E-Fuels geben, also synthetische Kraftstoffe, die klimaneutral hergestellt werden. Und damit können sie dann weiter ihre Verbrenner fahren bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und können auch weiter Verbrenner kaufen. Und darum geht es bei den E-Fuels. Es geht darum, weiter die alten Autos zu verkaufen. Und das ist einfach die nächste große Verarsche der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und das muss man den Leuten einfach sagen, fallt da nicht drauf rein. Weil alle Länder werden, oder viele Länder um uns herum, verbieten den Verbrennungsmotor. Alle setzen auf den batterieelektrischen Antrieb. Selbst Ole Kalenius hat jetzt ja gesagt, Kalenius.
Der neue Mercedes-Chef.
Genau, der Vorstandsvorsitzende Daimler-Benz AG. Daimler AG,
so rum. Also der neue Mercedes-Chef.
Daimler AG. Vorstandsvorsitzende Daimler AG und irgendwas von Mercedes-Benz Cars. Und der hat jetzt nach dem Strategiedialog auf der Pressekonferenz gesagt, kann man sich im Internet angucken, auf der Facebook-Seite von Kretschmann gibt es den Mitschnitt, hat er ganz klar gesagt, sie setzen beim PKW auf den rein elektrischen Antrieb und sehen die Brennstoffzelle höchstens noch im LKW-Bereich. Also sie müssten ja dann mal auch anfangen, auf den rein elektrischen Antrieb zu setzen beim PKW, aber anscheinend gibt es da jetzt im Vorstand eine Richtungsentscheidung zu sagen, Wasserstoff im PKW ist sinnlos. Das heißt, die haben es dann jetzt auch erkannt, dass das einfach nichts bringt. Man muss ja auch mal überlegen, diese ganzen Wasserstoffjünger, den muss man dann halt auch mal erklären, dass du halt so eine Brennstoffzelle mit ihren Tanks, die kriegst du halt nicht in Opel Corsa rein. Also kriegst du schon, aber da wird es halt sehr eng im Auto. Ja, weil du halt jeden Bauraum brauchst, den du...
Gut, nicht jeder ist so schlank wie ich.
Ne? Egal. Ja, also das kommt ja dann noch hinzu. Und bei den E-Fuels ist es ganz einfach, schaut man sich die Energiebilanz an. Also es gibt Leute, die sagen, es braucht 3-mal so viel Energie, was ich sehr utopisch halte, wenn man sich die Effizienzen anguckt, der ganzen Kette. Dann sagen wir, ja, mit ein bisschen Verbesserung kommen wir auf den 5-fachen Energiebedarf. Im Moment ist es eher der 7-fache Energiebedarf und das muss ja alles erneuerbarer Strom sein, weil E-Fuels machen nur Sinn, wenn du erneuerbaren Strom nimmst, weil es ist ja quasi eine Dampfreformierung rückwärts. Also es bringt ja nichts, aus Kohlestrom Wasserstoff zu machen oder aus dampfreformierten Erdgas Wasserstoff zu machen, um dann wieder Erdgas draus zu machen und Flüssigkraftstoffe draus zu machen, weil dann kann ich ja gleich irgendwie mit Erdgas fahren oder mit verflüssigter Kohle fahren. Ja, das wäre effizienter und billiger. Und dann kommt ja noch hinzu, was so ein Liter E-Fuel kostet. Ja, also das ist mal so bei 3 bis 5 Euro ohne Steuern. Also so der reine Liter, der dann aus dem Werk
kommt. Das ist richtig günstig.
3 bis 5 Liter, ja genau. Und Wasserstoff kostet im Moment Kilo 9,50 Euro. Das ist aber ein künstlicher Preis. Das ist kein Marktpreis, der ist festgelegter Preis.
Was wäre denn der Preis, wenn es nicht festgelegt
wäre? Er wäre wahrscheinlich deutlich höher. Und im Moment ist es so, dass vom Preis her der regenerative Wasserstoff, also der aus der Elektrolyse gewonnen wird, der kann einfach wirtschaftlich nicht mit dem, der aus der Dampfreduktion kommt, mithalten. Und aus der Dampfreduktion stammt halt meistens das Fracking-Gas in den USA oder in den USA ist es dann 100% Fracking-Gas, wo die Wasserstoff draus machen. der kann da nicht mithalten. Ja, und wir sind jetzt bei 9,50 Euro für so. Da sind auch keine Steuern und Abgaben drauf. Der Mehrwertsteuer ist drauf, aber es gibt keine Energiesteuer oder sonst irgendwas. Und du kommst mit einem Kilo Wasserstoff, wenn du anständig fährst, 100 Kilometer weit mit den heutigen Autos ungefähr. Dann bist du bei 9,50 Euro pro 100 Kilometer. Da kannst du mit dem Diesel jetzt noch mithalten. Aber im Elektroauto kannst du einfach nicht mithalten. Ne? Und dann musst du überlegen, das Wasserstoffauto ist genauso teuer oder sogar im Moment noch deutlich teurer als ein Elektroauto. Wenn du jetzt das Model 3 guckst und den Mirai daneben stellst, da kriegst du halt bei Tesla deutlich mehr Auto fürs Geld. Also Wasserstoff, E-Fuels haben sicher ihre Existenzberechtigung. Ne? Also Wasserstoff kann ja dann auch viele sinnvolle Dinge mit tun, wie wir können den ja in unseren Kavernenspeichern speichern. Also wir haben ja große Erdgaskavernenspeicher in Deutschland und wir können uns mit dem 3 Monate versorgen. Also wenn das Gasnetz voll ist, wenn die Kavernenspeicher voll sind, haben wir 3 Monate Versorgungssicherheit. Ist ja auch mal gut, ne? Also zu sagen, ja, dann dreht uns halt das Gas ab, lieber Putin. Uns egal, wir haben letzten Sommer so viel erneuerbaren Windgas gemacht. Unsere Speicher sind voll und irgendwann wird ja auch wieder Wind wehen, diesen Winter. Weil dann kannst du nämlich dieses Gas entweder als Wasserstoff einspeisen, pur bis zu einer gewissen Sättigung, oder halt über einen Katalysator kannst du dann halt CH4 draus machen. Hat so um 80-85% Wirkungsgrad, das Verfahren. Dann kannst du halt vielleicht die Prozesswärme noch anders nutzen. Musst halt eben, wie wir gerade gehört haben im Interview mit dem Haffuß, viel mehr Prozesse vernetzen. Ich verstehe das auch nicht, dass man große Schnellladeparks baut und die Abwärme in die Luft bläst.
Ja, macht warum? Tesla aber auch.
Machen alle. Alle blasen die Abwärme in die Luft. Dann denkst du dir so, Moment, da steht doch ein Gebäude nebendran. Das hat Duschen, das hat Heizung, das hat ein paar Prozesswärme und so weiter und so fort. Warum wird diese Wärme nicht irgendwie genutzt über Wärmetauscher? Ist das nicht genug? Reicht das noch nicht? Lohnt sich das noch nicht? Warum denkt man sowas noch nicht mit? Und das muss ja dann auch bei sowas kommen. Wie dem auch sei. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Elektroauto wird das Rennen gewinnen. E-Fuels werden wir vielleicht in großen Schiffen und in Flugzeugen sehen. Wobei
die Schiffe gehen jetzt auf LNG.
Ja, aber das kannst du ja auch mit E-Fuel. Ein E-Fuel kannst du ja auch ein CH4 machen. Ja. Ein LNG ist gefracktes Erdgas, ja, was in großen Schiffen aus Amerika zu uns kommt. Ja, also so geil ist das auch nicht. Vor allem, wenn man sieht, was da an Chemikalien im Boden gesponnen ist. Und dann hast du halt verseuchtes Wasser.
Ja.
Du hast verseucht, das kannst du nicht mehr sauber machen, das Wasser. Das musst du entlagern, was du brauchst zum Fracken. Und dann noch lieber ein bisschen Wasser in der Wüste verdunsten lassen.
Machen wir das Fass nicht auch noch auf.
Nein, das Fass machen wir nicht auf.
Aber ein anderes Fass können wir noch aufmachen, ganz kurz, weil mir das ein bisschen Sorgen bereitet, beziehungsweise da müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben. Und zwar das Treffen, das E-Mobil-Treffen in Horb am Neckar, das ist hier ums Eck. Da bin ich auch schon öfter angeschrieben worden, was ist denn jetzt und passiert da was? Und,
Natürlich
passiert da was, aber man muss auch ehrlich bleiben, es ist noch nicht so viel passiert, wie wir gerne hätten. Das liegt an zwei Geschichten. Einmal liegt es daran, dass wir das ja in Kooperation mit der Stadt Horb machen und in der Stadt Horb gibt es ein paar Leute, die mich da unterstützen, aber in Horb gab es dieses Jahr zum ersten Mal die Ritterspiele, die wir hier haben, jedes Jahr im Juni, die jetzt erstmals von der Stadt Horb organisiert worden sind. Und in bisher wurde das nicht von der Stadt Horb organisiert, jetzt wurde es von der Stadt Horb organisiert und zwar von denselben Leuten, die auch dieses E-Mobil-Treffen organisieren. Das heißt, die waren jetzt bis Juni damit beschäftigt, dieses Ding über die Bühne zu bekommen. Und das ist ein sehr, sehr großes Fest, was da Horb stattfindet und auch sehr bekanntes Fest. Das heißt, sie konnten jetzt einfach noch nicht viel machen. Wir sind jetzt dran. Haben jetzt also volle Pulle Gas gegeben. Das wird stattfinden, da rütteln wir sowieso nicht dran, aber wir werden vielleicht nicht so viel machen, wie wir ursprünglich geplant haben. Also was wir wahrscheinlich nicht machen werden, ist die Ausfahrt am Samstag. Das wollte ich ja eigentlich, dass wir noch am Samstag eine Ausfahrt machen. Das werden wir wahrscheinlich streichen. Die Ausfahrt am Sonntag wird es geben. Ich bitte all diejenigen, die vielleicht einen Vortrag halten möchten, mich nochmal anzuschreiben. Auch wenn sie es schon mal gemacht haben, weil das war der zweite Grund, warum es nicht so richtig vorangegangen bin. Ich habe ja kandidiert für das Europäische Parlament. Das heißt, ich war sehr, sehr viel überall in Baden-Württemberg unterwegs, auf irgendwelchen Podiumsdiskussionen und was weiß ich. Und hatte einfach wenig Zeit. Und deswegen bitte, wer einen Vortrag halten möchte, einfach nochmal melden. Ich plane das dann ein. Weil ich habe so viele E-Mails bekommen, ich finde sie einfach nicht mehr. Es ist einfach das Grab gerade. Anmelden kann man sich natürlich, und zwar über die Webseite e-mobiltreffen-horb.de. Da kann man sich anmelden und ich sage gleich dazu, es wird da keine Bestätigungs-E-Mail geben. Das habe ich letztes Jahr so gemacht. Damals war ich davon ausgegangen, naja, die Anmeldung, die kann ich noch alle selber beantworten. Das schaffe ich einfach nicht mehr oder will ich nicht mehr schaffen. Informationen zu dem Treffen wird es in Zukunft auf der gleichen Seite geben, nämlich e-mobiltreffen-horb.de. Wenn es neue Infos gibt, dann werde ich sie da hinschreiben. Das heißt, einfach immer wieder mal dort vorbeischauen. Bisher gibt es noch keine zusätzlichen Infos. Das wird sich aber in den nächsten Tagen und Wochen ändern. Da wird es Infos dazu geben. Ich danke all denjenigen, die sich jetzt schon angemeldet haben. Es sind schon jetzt über 100, ich glaube 125 oder so sind es ungefähr. Ich habe jetzt die letzten zwei, drei Tage nicht mehr geguckt. Das wird, denke ich, wie beim letzten Jahr so sein, dass es dann, je näher das Fest kommt, das Treffen kommt, umso mehr werden sich da anmelden. Ich habe noch ein anderes Problem. Ich hatte geplant, einen Flashmob zu machen, Jana, wo ich singe und tanze. Ich werde auch singen und tanzen, aber statt ein Programm von einer Viertelstunde 20 Minuten auf die große Bühne zu bringen, hat mich jetzt die Stadt gebeten, könntest du daraus nicht 2 Stunden machen? Ich mache das Ganze mit einem Chor zusammen, in dem ich bin, und mit einer Tanzschule, die da unterstützend noch ist. Ich werde tatsächlich, Jana, du wirst dich kaputt lachen, ich werde tatsächlich tanzen lernen mit einer Choreografin und werde auf der Bühne tanzen und singen. Wer das erleben möchte, ich finde, allein dafür lohnt sich's schon, zuzuschauen, wie Brunel sich auf der Bühne zum Deppen macht, lohnt es sich auf jeden Fall schon mal zum E-Mobil-Treffen zu kommen. Die Ladesituation in den letzten beiden Jahren war so, dass die Ladekapazität nicht annähernd ausgenutzt worden ist. Nee. Wir wollen es dieses Jahr anders machen, ne, Jana, weil das Laden, darum hat sich ja Electrify BW gekümmert. Was habt ihr denn für dieses Jahr geplant?
Ja, es wird wieder Lademöglichkeiten geben auf der Festwiese.
Das ist schon mal ein Unterschied auf der Festwiese, nicht wie bisher auf dem Festplatz. Und wir haben diesmal einen Kooperationspartner, ne, der da seine Ladeinfrastruktur bauen wird, hast du mir mal gesagt.
Ja, also es wird auf jeden Fall für jeden genug Strom geben. Das letzte Jahr war es ja so, dass die Kapazitäten, wie du gesagt hast, bei weitem nicht ausgenutzt wurden, weil einfach mit den größeren Akkus die Leute einfach gar nicht mehr so viel Strom brauchen. Aber wer Strom braucht, wird welchen kriegen. Es wird keiner sein Auto heimschieben müssen. Dafür werden wir sorgen.
So, und wahrscheinlich dieses Mal eben nicht auf dem Festplatz, sondern eben auf der Festwiese, weil wir auch festgestellt haben, der Festplatz ist halt ein bisschen abseits. Das ist blöd für die Leute, die da laden müssen. Die stehen dann auf dem Festplatz wie bestellt und nicht abgeholt. Auch nicht schön. Das wollen wir ändern. Und ja, ansonsten lasst euch überraschen, was da passieren wird. Ich weiß nicht, ob irgendwelche YouTuber kommen möchten. Keine Ahnung. Habe ich auch noch nichts gehört von, aber das schauen wir mal. Das
heißt, möchten die haben zu kommen. Das hat ja mit möchten nichts zu tun.
Ja, Uwe Kröger war ja letztes Jahr da, ja, der Markus Meinschein war letztes Jahr da, der Frank war da, der kommt auch, der hat schon
zugesagt. Der Nino war da,
da habe ich aber auch noch nichts gehört, ob der kommt oder nicht.
Die müssen alle kommen, sonst gibt's
Zunder.
Sind ja die Ohren.
Ja, gut. Und
wir wissen, wo ihr wohnt.
Genau. Wir wissen, wo dein Haus wohnt.
Ja. So.
Gut, dann machen wir jetzt einen Deckel drauf. Bitte anmelden, e-mobiltreffen-horb.de, damit wir da wieder ein schönes, geniales Treffen machen. Ach so, und freitags und samstagabends wird es, das habe ich auch schon gesagt, die Möglichkeit geben, mit mir essen zu gehen, mir zuzuschauen, wie ich also ein Schnitzel mir reinstopfe.
Boah, da habe ich schon immer von geträumt. Ich fahre jetzt gleich nach Mainz, vielleicht will mir jemand beim Autofahren zugucken oder wie ich am Supercharger stehe und mein Auto lade. Also, falls da
an welchem Supercharger bitte? Wo stehst du da immer? Samstags, und von wann bis wann stehst du da so gewöhnlich?
Das ist so Überraschung. Ich mach das mal im Überraschungsauftritt. Dann hat das ein bisschen mehr Effekt. Ja. Aber da kann man gerne kommen, kann mir beim Laden zugucken und wie ich krummel den McDonald's lauf, um dort meinen Veggie-Burger zu essen.
Es gibt da aber auch einen Chinesen, wo man essen kann, ne?
Ja, aber der ist so weit weg, der muss so weit weg.
Bitte? Laufen. Das sind 300 Meter, nicht mal.
Ja, so weit.
Das ist unfassbar. Gut, dann machen wir Deckel drauf und wünschen euch alles Gute und in 3 bis 4 Monaten melden wir uns dann wieder. Ja, genau. Tschüss. Und jetzt klingelt auch noch das Telefon.